Heute Diskriminierung. Die Wüstewelle diskriminiert. Das wurde bei einem Festakt zur Vorstellung integrativer Projekte von der Bühne dem Publikum verkündet. Was war geschehen? Mann oder besser Frau hatte zwei Praktikantinnen mit Migrationshintergrund behandelt wie Bio-Deutsche. Wie kommst du mit den beiden Praktikantinnen klar? Wurde ich von den Kolleginnen aus dem Büro gefragt. Oh, super! Besonders die eine von beiden, die ältere, die aus dem Libanon stammte, war mir sympathisch. Die andere, ein junges Mädchen mit türkischen Wurzeln und fest getackertem Kopftuch, versuchte ich in ihrem Selbstwertgefühl zu unterstützen. Sie habe so schreckliche Augenbrauen, befand sie. Aber du bist ein so schönes Mädchen, hatte ich ausgerufen, und ich sage nichts, was ich nicht auch denke. Mit den beiden Kolleginnen vom Büroteam sprachen die Praktikantinnen definitiv nicht mehr. Im Internet tauchten Beschimpfungen auf, die auf die jüngere der beiden Bürofrauen zielten und, nennen wir es einmal so, unter der Gürtellinie lagen. Die Wortwahl war mir fatal vertraut. Doch lassen wir die beiden Diskriminierungsopfer zu Wort kommen. Nachdem unser Betreuer im Urlaub war, haben die Frauen versucht, ihre Putzarbeit auf uns abzuwälzen, so die ältere der beiden. Meine Blog-Einträge wurden dauernd verändert, so die Jüngere mit den türkischen Wurzeln. Der Betreuer war allerdings nicht der Betreuer, sondern eben einer der Hauptamtlichen, die sich alle gleichermaßen um die Praxis kümmern sollten. Es gibt die Redaktion des Lokalmagazins, das so eine Art Leitartikel der Wüstenwelle liefert, immer montags und freitags mit Interviews von ProtagonistInnen der lokalen Weltgeschichte. Hier können die PraktikantInnen viel zum Thema Radiojournalismus lernen. Zuständig und weisungsberechtigt sind aber alle Festangestellten im Büro. Männer sind bei uns dabei nicht den Frauen übergeordnet. Und Putzen ist im basisdemokratischen Alternativradio keine Arbeit für Untermenschen. Und da es nach Ansicht der Wüstenwelle keine Untermenschen gibt, sondern eben eine Gemeinschaftsaufgabe, für die sich selbst die Geschäftsführerin niemals zu schade war. PraktikantInnen wurden in alle Belange eines freien Radios eingeführt. Bislang war das niemals ein Problem gewesen. Und die jüngere von beiden, deren Beiträge dauernd verändert wurden, nun, das ist tatsächlich meine Schuld. Die junge Frau ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie wolle Journalistin werden, hatte sie mir am ersten Tag erklärt. Als ich den Text ihrer Beiträge sah, war ich erschrocken. Wurde heutzutage in den Schulen denn nicht mehr auf Grammatik und Rechtschreibfehler geachtet? Wenn ich in meinen Schulzeiten im Diktat einen solchen Text abgeliefert hätte, wäre der mit vielen roten Strichen und einem Donnerwetter der Lehrerin zurückgekommen. Das war zumindest mein erster Gedanke. Am schlimmsten fand ich die Grammatik. Ich schämte mich vor unseren Interviewgästen, die mit diesen Beiträgen präsentiert wurden. Und ja, ich habe mich nicht getraut, das dem Mädchen zu sagen. Ich war konsterniert. Ich wollte niemanden vor den Kopf stoßen und habe die Grammatik und Rechtschreibung der Texte dann einfach korrigiert. Dieses Mädchen wollte Journalistin werden. Spielt die Beherrschung der deutschen Sprache im heutigen Journalismus keine Rolle mehr? Oder hoffte sie, dass bald die schöne Zeit zurückkehrt und dann ohnehin überall Türkisch die Amtssprache ist? Sie sprach so formelhaft von der schönen Zeit, dass es für mich nach einem antrainierten Slogan klang. Mit der schönen Zeit war das Osmanische Reich gemeint, und als vorbildliche Besonderheit schwärmte sie dabei vom Bildungssystem der Janitscharen. Ich versäumte zu fragen, welcher Herrscher denn ihrer Meinung nach die Söhne welcher Ungläubiger für seine persönliche Armee beschlagnahmen und zwangsbekehren sollte. Im Übrigen waren die Janitscharen einer der Gründe für den Niedergang des Osmanischen Reiches. Ja, ich gebe es zu. Diese junge Frau habe ich nicht wie eine Bio-Deutsche behandelt. Ein bio-deutsches Mädchen, das von einem deutschen Großreich schwärmt, hätte von mir etwas ganz anderes geerntet als irritiertes Schweigen. Zu meinem Glück oder Unglück drehten sich die selbstkonzipierten Beiträge der jungen Deutsch-Türkin um türkische Kochrezepte. Da konnte ich sie problemlos unterstützen. Ach so, wer rief denn nun von der Bühne herab, die Wüste Welle diskriminiert? Das war eine der Hauptamtlichen eines integrativen Medienprojektes. Ich habe leider die genaue Bezeichnung vergessen. Auf jeden Fall war es so, dass mir ein Kollege stolz berichtete, dass eine ehemalige Praktikantin der Wüstenwelle aufgrund ihres Praktikums in eben dieser Institution einen weiteren Schritt ihrer beruflichen Karriere tun konnte. Nun ratet mal wer, nicht die junge Deutsch-Türkin. Warum ich das hier erzähle? Um zu beweisen, dass es keine Diskriminierung gibt? Oh nein, in jeder Gesellschaft, in der es um Macht geht, um Macht über, also Gesellschaften wie der unsrigen, in einer solchen Gesellschaft ist Diskriminierung ein integraler Bestandteil und bestimmend für Deutungssysteme. Und um genau diese geht es mir hier. Um Deutungssysteme und ihre Folgen. Hast du auch schon mal Diskriminierung erfahren? Habe ich die gebildete junge Frau aus dem Libanon vor den geschilderten Ereignissen einmal gefragt. Ja, sagte sie. Sie habe in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet und sich da mit ihrer Freundin unterhalten. Daraufhin habe ihre Vorgesetzte gesagt, dazu sei sie nicht eingestellt worden. Zum Auftakt des Terre de Femme Filmfestes Frauenwelten erzählte ich ihr von einem Film, in dem ein vom Vater aus einem belgischen Kinderheim geholtes Mädchen in Marokko verstört vor dem Schulprogramm für Mädchen steht. Ich erntete einen mitleidigen Blick. Na, das ist ja wohl ein Vorurteil. Nein, meine Liebe, das waren die Kindheitserinnerungen einer belgisch-Marokkanerin. Ein Einzelfall? Es war zur selben Zeit im November während des Terre de Femme Filmfestes Frauenwelten. Zu meiner Freude konnte ich es zusammen mit einer von mir sehr bewunderten Kollegin vorstellen. Die Radiokollegin hatte Theatererfahrung, die sie in Sprechkursen an uns Wellis weitergab, machte Führungen im Ethnologischen Lindenmuseum in Stuttgart und in meinen Augen herausragende deutsch-türkische Sendungen, in denen sie unter anderem wunderbare Liedtexte übersetzte. Wir hatten beide den Eröffnungsfilm gesehen, Le Sac de Farine, The Bag of Flour, der Film von Khadija Leclerc, den ich bereits erwähnt habe. Der Film beginnt im Jahr 1975, als die achtjährige Sarah von ihrem Vater aus Belgien in das ländliche Marokko entführt wird. Beim Eintreten in den Kinosaal sprachen zwei Frauen darüber, dass dem Mädchen die gewohnte Bildung dort verweigert wird. Meine Kollegin war empört. Nein, nicht über die Verweigerung der Bildung von Mädchen, sondern über diese Aussage. Die Filmemacherin habe schließlich gesagt, ich als Muslima Ich weiß peinlicherweise nicht mehr, was die Muslima den tumpen Deutschen sagen wollte. Ich war nämlich völlig perplex und suchte nach der Stunde das Interview auf und ab und fand nirgends die Muslima, nur den Satz, ich kenne beide Kulturen. Vielleicht war es ja ein anderes Interview, aber in dem, das ich nachgelesen habe, spricht die Filmemacherin über ihr Glück, zurückkehren und die europäischen Bildungschancen für Mädchen nutzen zu können. Die Frauen, die den beanstandeten Satz ausgesprochen hatten, hatten auf mich wie typische Tübinger Akademikerinnen gewirkt, wie wir eben, Frauen, deren Bildung ein Teil ihrer Identität ist. Der Film war im Kontext eines der Anliegen von Terre de Femmes gezeigt worden, Bildung für Frauen und Mädchen weltweit zu ermöglichen. Einer der Dokumentationen zeigte auch eine ältere marokkanische Frau, die sehr dafür gekämpft hatte. Weshalb also diese mit so selbstbewusster Selbstverständlichkeit vorgetragene Empörung, dass ich verstört daneben saß? Für die Eroberungsgesellschaft ist der Krieg der Vater aller Dinge, der erfolgreiche Räuber ihr Held. Oberste Priorität ist Macht und Machterhalt. Die beständige Frage ist, wer befiehlt wem? Es ist eine Gesellschaft der Sieger und der Besiegten. Der Verlierer muss sich unterwerfen. Das zentrale Mittel ist der Kampf. Kampf um, Kampf für. Der Wettbewerb, die Rivalität. The winner takes it all. Ruhm und Ehre oder Schmach und Verachtung werden wichtige Regelungen des Zusammenlebens. Die Ehre bezeichnet in der hierarchischen Gesellschaft den Rang einer Person, einer Sippe, einer spezifischen Gruppe. Sie ist die symbolische Währung der Macht oder zumindest des gesicherten Platzes innerhalb des sozialen Gefüges. Ihre Beschädigung oder gar ihr Verlust ist mehr als nur eine Kränkung. Die Schädigung des Ansehens, der Verlust der sozialen Identität kann bis zum Verlust der Existenz führen. Tritt ein Problem auf, wird derjenige ausfindig gemacht, der die Verantwortung dafür übernehmen muss, der die Schmach übernimmt, der bezahlen muss oder ausgemerzt wird, der Verlierer. Die Ehre muss unter allen Umständen gewahrt werden. Sie verbietet jegliches kritisches Reflektieren der eigenen Handlungen. Wer es trotzdem tut, ist Nestbeschmutzer, Verräter. Er oder sie schwächt die eigene Position, bringt die Seinen in Gefahr. Danach war nichts mehr wie zuvor. Etwas war zerbrochen. Ich fühlte mich hintergangen, verraten, benutzt, verleumdet, enttäuscht. Ich habe nie darüber gesprochen. Die Selbstverständlichkeit des Vorwurfs hatte mich erschüttert. Und ja, ich schaffte es nicht, etwas anzusprechen, das einen Bruch mit einer Frau bedeutete, die ich gerne einmal als Freundin gehabt hätte. Täter und Opfer ist eine traumatische Erfahrung nicht nur unserer Gesellschaft. Täter und Opfer ist auch eine Wahrnehmung. Die eigene Position des Opfers kann einerseits als Wiederholung des Traumas erlebt werden. Sie bewirkt ein Deutungsschema, das neue Erfahrungen unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung wertet und Täter ausmacht. Die Weltsicht verengt sich unter Umständen zu einem Zustand des beständigen Bedrohtseins. Andererseits ist dieses Deutungsschema auch ein gesellschaftliches Instrument. Eine Anerkennung der Opferposition bietet auch eine verlässliche Identität und Deutungsmacht. Aus der Täterposition gibt es kein Entrinnen. Der Täter kann seine Täterrolle ansehen und sich reumütig auf die Seite des Opfers stellen, um der moralischen Verurteilung zu entgehen. Aber er wird nie das Opfer sein können, immer nur der halt reumütige Täter. Ein Ausweg scheint die Position des heldenmütigen Verteidigers zu sein, aber nur, wenn sie auch anerkannt wird. Mit der Festlegung der Opfer- und Täterposition ist der Kriegszustand manifest. Eine positive Wahrnehmung der gebrandmarkten Worte oder Verhaltensweisen nicht mehr möglich. Denn wenn sich die als Täter festgemachte Person gegen die Deutung des Opfers wehrt, beweist sie damit ihre Gegnerschaft. Aus weiblicher Solidarität wird so westliche Arroganz und Ehrverletzung. War das der Vorwurf? Typisch arrogante biodeutsche Kartoffel zertrampelt mal wieder die Ehre der stolzen Muslima? Ich weiß es nicht, aber was hieße das denn? Wenn ich mich einsetze, mische ich mich mit typisch deutscher Arroganz ein und wenn ich wegsehe, zeige ich meine typisch westliche Selbstsucht. Wenn ich hinschaue, bin ich herablassend und wenn ich wegschaue, bin ich ignorant. Anders darf ich gar nicht sein, denn ich bin ja die deutsche Nazi-Kartoffel und was anderes kann ich auch gar nicht sein, denn wer wäre dann Opfer ohne klar definierte Täterin? Die weiße Rassistin, die ihren Rassismus damit beweist, dass sie behauptet, keine Rassistin zu sein. Wer sich gegen die Täterrolle wehrt, hat damit bewiesen, tatsächlich der vermutete Feind zu sein. Ist das so? War das so? Ja, ich fühle mich angegriffen. Du fühlst dich vermutlich auch angegriffen. Und was machen wir jetzt? Einen Wettbewerb, wer angegriffener ist? Wessen Anspruch hier berechtigter ist? Entweder oder? Wer ist Täter? Wer ist Opfer? Wer muss oder darf hier Genugtuung fordern? Von wem? Oder? Für meine Zwischenprüfungsarbeit in empirischer Kulturwissenschaft kaprizierte ich mich auf die Idee, einen Ashram als internationalen Ort zu studieren. Leider war meine Betreuerin der Ansicht, ich müsse da Rituale erforschen, die standen zu der Zeit gerade hoch im Kurs. Wenn ich könnte, würde ich mich zurückbeamen und mein Forschungsinteresse etwas definitiver vortragen, den Ashram als Ort kultureller Diversität unter dem einenden Mythos des Ortes. Also der mythische Ort, nein, nicht der mystische Ort, der Mythos vom mystischen Ort der Wunder als einende Erzählung, die immer wieder neu interpretiert wird. Nun ja, was bleibt, ist unter anderem die Erinnerung, dass die Menschen dazu neigten, in Nationalitäten zusammenzuklumpen. Ich weiß nicht, ob das in der englischsprachigen Community auch zu bemerken war und ob es eine japanische Community gab. Sichtbar waren nur japanische Frauen mit europäischen Männern. Ich weiß aber, dass es eine deutsche Community gab und unübersehbar. Denn wenn man zu dieser Community Kontakt wollte, musste man sich nur auf den zentralen Platz des Ashrams setzen. Na? Die Italiener natürlich. In einen habe ich mich auch prompt verknallt. Ach ja, der Grund, die Sprache, ja, aber auch, ich tippe auf Mentalität. Also, was ist Mentalität? Mentalität ist die Ursache, weshalb sich Norddeutsche in Süddeutschland nicht unbedingt wohlfühlen. Manche, so habe ich mir sagen lassen, schimpfen sogar auf die Schwaben. Manche. Nun, Mentalität, das ist dieses mitunter schlecht greifbare Etwas, wie Leute so drauf sind, wie sie reagieren, wie sie sich verhalten, wie sie Dinge regeln, dieses Etwas, das schon innerhalb der eigenen Nation einen Kulturschock hervorrufen kann. in einem Land, in dem man zu Besuch ist, nun, da erwartet Mensch das etwas andere. Aber in einem Land, in dem ich bleiben soll, will oder einfach muss, weil Mensch nicht mehr zurück kann, alles anders. Und die, die da schon leben, die haben's drauf. Die wissen, wie es geht. Die sind ja daheim, abgesichert. Das wollen wir auch. Die Mehrheitsgesellschaft soll ihre Macht abgeben. Denn schließlich sind wir ja nicht wie die. Und wir wollen es auch nicht sein. Was wollen die? Die wollen uns unseren Platz wegnehmen, unseren Raum, unsere Kultur, unsere Identität. Die sollen sich an uns anpassen. Wir haben sie nicht gebeten, herzukommen. Denen wird doch alles reingeschoben. Und wir? Also ich wähle jetzt AfD. So meine Taxifahrerin während der Chemo. Ich mochte sie, eine patente, mitfühlende Frau, die sich für ihre Freunde und ihre Familie einsetzte. Sie hat in ihrem Leben viel kämpfen müssen. Beide Seiten fühlen sich als Opfer. Die Deutung beweist sich im alltäglichen Leben unabhängig davon, ob die tatsächlichen Intentionen des Gegenübers der Deutung entsprechen oder nicht. Die Folge sind gesellschaftliche Linien, die im Konfliktfall wirksam werden. Diejenigen, deren Opfergefühl verworfen wird, werden dies nicht einfach ablegen. Sie werden unter Umständen nach Genugtuung suchen und vielleicht sogar die Täterrolle annehmen, als bewusste Aggressoren. Denn wir sind ja die Opfer. Wir müssen uns wehren. Und dieser Opferstatus, der erlebt in den Jahren 2021, 2022 eine wahre Inflation. Im Themenkomplex Migration scheinen die Ursachen klar zu sein. Aber was hat es mit diesen Hasstiraden auf sich, den Angriffen auf Politiker, Rettungsdienste und Polizei und PolitikerInnen? Den Verschwörungsanhängern, QuerdenkerInnen und so weiter. Wir leben in einer Gesellschaftsform, für die mehrere Generationen gekämpft haben. Einer Demokratie. Unsere Regierung ist gewählt. Um PolitikerInnen zu werden, muss Mensch nicht einer reichen Familie entstammen. Mensch kann diese Politiker kritisieren, ohne dass etwas geschieht. Und selbst bei unangekündigten Demonstrationen schießen weder Polizei noch Militär in die Menge. Es rollen keine Panzer und es verschwindet niemand im Foltergefängnis. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kerntrauma unserer Gesellschaft. Wir haben ein Grundgesetz, in dem gleiche Rechte für alle BürgerInnen festgeschrieben sind. Wir haben PolitikerInnen, die von unserer Gunst abhängen. Aber wir haben immer noch eine Eroberungsgesellschaft. Nur findet diese Eroberung inzwischen vorrangig auf dem Feld der Marktwirtschaft statt. Es gäbe genug für alle. Doch die Verteilung gehorcht dem Prinzip der Gewinnmaximierung. Wirtschaftsmacht ist die Grundlage für militärische Macht. Macht ist die oberste Priorität. Was wäre denn ein Gegenentwurf? Das Prinzip der Versorgungsgesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, Güter immer wieder an alle zu verteilen. Viele traditionale Gesellschaften haben bzw. hatten Regeln, die eine Anhäufung von Gütern und Macht verhindern. Die Menschen hierzulande wurden von der schwarzen Pädagogik und der schichtspezifischen Wertung befreit. Dafür ist heute jedes sein Selbstoptimierer, Wir werden von den Medien mit den Bildern der schönen Warenwelt, der Weltreisen und glücklichen KarrieristInnen gefüttert. Und nicht erst Toyota versprach: Nichts ist unmöglich. Tatsächlich? Der Turbokapitalismus dreht sich weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter und immer mehr fallen aus dem Mittelstand heraus. Abwärts. Wir sind die erste Generation, der es schlechter geht als der vorhergehenden, lese ich als Aussage aus den USA, und dass sich inzwischen auch die Demokraten Waffen besorgen. Die bumsfidelen Bonobos leben anscheinend in einer üppigen Umgebung, im Gegensatz zu den kriegerischen Schimpansen, die schon mal ihre Nachbarn totschlagen, im Gerangel um Reviere. Aber ist das schon die Erklärung? Besondere Aufmerksamkeit zu erregen, gelang in den beginnenden 2020er Jahren den Gegnern der Corona-Maßnahmen. Anfänglich fielen sie durch groteske Verzerrungen auf. Sie trugen gelbe Sterne, bezeichneten die BRD als Diktatur und setzten Impfen der Ärzte mit dem Massenmörder Dr. Mengele gleich. Später gesellten sich Impfängstliche dazu, die von Hass, Hetze und Brandmarkung sprachen. Die Bezeichnung Impfgegner verzerre die Wahrheit. Und als ungeimpfte Person würde man als Pandemietreiber diffamiert. Diffamierung meint im allgemeinen Sprachgebrauch eine üble Nachrede und Verleumdung. Nun, zu Zeiten der ersten Corona-Mutanten waren Ungeimpfte tatsächlich diejenigen, die sich schneller infizierten und das Virus weitergaben. Dass sie damit die nächste Welle antrieben, war somit keine Verleumdung, sondern eine logische Schlussfolgerung, die natürlich auch falsch sein kann, da man unter Umständen nicht alle Faktoren der Entwicklung überblickt. In Zeiten von Omikron und seinen Varianten gilt das immer weniger. Und man muss sich fragen, ob es wirklich noch Sinn macht, impfängstlichen Menschen mit einer Impfpflicht zu drohen. Man müsste diese Dinge sachlich diskutieren. Aber ist das in diesem Kontext überhaupt möglich? Jemand, der sich als Opfer, als bedroht sieht, will eher nicht diskutieren, sondern seine Forderungen durchsetzen. Gegen die Bedrohung, den Feind, dem Bösen. Alles, was von der so festgemachten Täterseite kommt, muss abgewehrt werden. In der Deutung der Opferwahrnehmung ist eine neutrale Darstellung der Sachlage gar nicht mehr möglich. Die Querdenker im Ländle sind gut ausgebildet und wohl situiert. Zu diesem Schluss kam jüngst eine Studie der Universität Basel im Auftrag der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Sie entstammen eher dem linksalternativen Milieu, vertreten Werte wie Ganzheitlichkeit und Selbstverwirklichung. Auch ein Einfluss der Anthroposophie und Verbindung mit Heilpraktikern sei erkennbar. Die Ärzte der Schulmedizin haben ihren hippokratischen Eid vergessen und sind zu Sklaven der Pharmaindustrie geworden. Das erklärte mir zu meiner Krebserkrankung eine frühere Kollegin und Freundin, die eine Ausbildung im pflegerischen Bereich hat. In ihrer Beschreibung ist jeder, der in die Hände der Schulmedizin gerät, dem Tod geweiht. Wobei man Krebs doch ganz einfach durch hohe Vitamin-C-Gaben heilen könne. Früher, so deuchte es mich, war sie noch bereit anzunehmen, dass auch Ärzte mitmenschlich und kompetent sein könnten. Jetzt schien ihr Weltbild deutlich in Gut und Böse getrennt zu sein. Alles, was von den Bösen kommt, ist verderbenbringend, was von den Guten kommt, rettend. Wer sich mit den neuen Stoffen impfen lässt, wird schwere Probleme mit seinem Immunsystem bekommen, beschied sie mir mit gleichermaßen schwerer Prophetenstimme. Wenn unser Gehirn eine Gefahr wahrnimmt, auch wenn diese nur als Vorstellung besteht, so schaltet es die Funktionen des Großhirns herunter und geht in den Verteidigungsmodus. Kämpfen oder fliehen. So kann man natürlich auch der erschreckenden Vielschichtigkeit unserer Welt entkommen. Das Lebensthema der Freundin ist übrigens das Opfer. Täter und Opfer ist nicht nur eine real erlebte Erfahrung, eine Verletzung der Psyche, es ist auch ein Deutungsmuster, eine Grundlage für die Wahrnehmung der Umgebung. Und nicht nur das, es ist auch eine moralische Einordnung, eine Positionierung mit politischer Wirkung. Dieses Muster, Täter und Opfer, kann als Gefäß für verschiedenste Belange dienen. Eine dumpf gefühlte Machtlosigkeit findet ein Ziel. Da ist das Böse. Da! Die da sind es! Das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, findet die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und die genau umrissene Gefahr triggert eine Wut, die sich endlich Bahn brechen kann, da sie ein Ziel findet. Vielleicht liefert sie aber auch einfach nur das Gefühl des Lebendigseins und des Verbundenseins mit anderen. Ich bin Außenseiter, aber drinnen in der Gruppe der Außenseiter, die so sind wie ich. Ich bin als Außenseiter, Opfer und tapferer Kämpfer endlich in Gemeinschaft. Meine Machtlosigkeit endet in der Wut. Ich bin. Probleme werden personalisiert. Es geht nicht mehr darum, eine Sachlage zu klären, um Lösungen zu finden, sondern darum, die eigene Weltsicht zu etablieren, die eigene Identität zu festigen und vor allem den Feind zu besiegen. Eine solche Wahrnehmungsstruktur ordnet einfach und übersichtlich die Welt, verwandelt Angst in Wut und kanalisiert die Wut, verleiht eine befriedigende Identität, zieht Gräben, errichtet einen Kriegszustand und spaltet die Gesellschaft. Ein persönliches Opfertrauma, das Opferthema einer Gesellschaft, vererbt, tradiert, reinszeniert und Teil der Struktur. Eine gefühlte Bedrohung, das Opfer-Täter-Thema als Deutungsmuster und gesellschaftliche politische Positionierung als Vereinfachung für eine gesicherte Identität in Opfertum und oder Heldentum, als Vertreter des Guten gegen das Böse, als Weltbild und gemeinschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Es ist wohl ein nicht leicht zu durchschauendes Geflecht aus Gründen, die ich hier höchstwahrscheinlich auch gar nicht alle erkennen kann. Aber eins weiß ich. Diskriminierung ist ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaftsstruktur. Diskriminierung darf nicht verschwiegen werden. Für die Eroberungsgesellschaft ist der Krieg der Vater aller Dinge. Das zentrale Mittel ist der Kampf. Folgerichtig ist auch das Mittel gegen die Bedrohung der Ordnung der Kampf. Das Täter-Opfer-Thema hält uns in der Logik der Kriegsgesellschaft. Lange Zeit war der Krieg das Mittel, das der Eroberungsgesellschaft zu ihrem Siegeszug rund um den Erdball verhalf. Das Prinzip der Konkurrenz trieb die Entwicklung voran. Aber jetzt stoßen diese Gesellschaften in mehrfacher Hinsicht an Grenzen. Was nun? Ein ewiger Zyklus von Gewalt, Zerstörung und Wiederaufbau? Falls letzterer denn noch möglich ist. Wenn wir uns angegriffen fühlen, wollen wir uns wehren. Das ist Teil unserer Verhaltensausstattung. Aber wir haben auch noch andere Anlagen. Und wir haben etwas, das uns tatsächlich von anderen Tieren unterscheidet. Unsere Denkfähigkeit, die sich von den gegenwärtigen Tatsachen abheben und in Symbolen abstrahieren kann. Verfangen wir uns in unseren Wahnwelten oder lernen wir, uns selbst zu durchschauen? Inwieweit sind wir in der Lage, die Realität annähernd adäquat zu erfassen und tatsächlich funktionierende Lösungsmöglichkeiten auszuhandeln? In was für einer Welt wollen wir leben? Wettbewerb, Konkurrenz gehören genauso zu unserer Grundausstattung wie Fürsorge. Das Entscheidende ist die Gewichtung, die Art der Ordnung, das Zusammenspiel der Kräfte, wütender Mob oder hilfreiche Gemeinschaft. Egoismus? Gemeinsam gegen den Feind? Oder individuelle Fähigkeiten, die zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt werden? Klare Erkenntnis der Fakten? Gemeinsame Lösungen? Eine Gesellschaft, in der jeder Platz hat und in der jeder und jedes bereit ist, Mitverantwortung zu tragen. Welche Wege führen dahin? Welche Strukturen gilt es zu schaffen? Wie entkommen wir der Logik der Kriegsgesellschaft?